Moin Internet. Ihr hört Folge 178 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum wie immer Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
So, Urlaubszeit ist vorbei. Das heißt, wir können uns wieder unserer Hobbyarbeit widmen und ohne gestört zu werden von Freizeit oder Bücher lesen oder am Strand sitzen oder sonst irgendwas, Videospiele spielen und für euch vorstellen. Egal, ob sie gut sind letzten Endes oder nicht so gut. Wink, wink, hint, hint. Aber bevor ich das weiter ausführe, würde ich sagen, Christina, du hast dieses Mal die Ehre zu starten mit deinem ersten Spiel.
Ja, und ich starte mit was Gutem, habe ich jetzt beschlossen.
Sehr gut.
Und zwar Poco. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, das im Mai, glaube ich, rausgekommen ist. Poco ist, glaube ich, der Name der Hauptfigur. Auf jeden Fall spielt man den kleinsten Clown der Welt und der muss sich beweisen. Man startet in so einem schwarzen Nichts und nur so ein Spot ist auf den Clown und dann erscheinen da so drei riesige Clownsgesichter, alle so richtig missmutig. Und dann muss Poco Einrad fahren und so Luftballontiere machen und das sind alles Minispiele, die man machen muss, die aber immer schwerer werden und so lange gehen, bis man es halt nicht schafft. Ne? Also du schaffst es halt einfach nicht. Und dann beschließen die, Poco wird verbannt aus dem Zirkus. Der Zirkus ist quasi so ein riesiger Darm auf Stelzen irgendwie. Und da fällt er dann raus in das Below. Und in diesem Below, da leben so kleine Humunculi, ist das die Mehrzahl? Humunculusse? So kleine Fantasiefiguren sind es letztendlich. Also gar nicht diese, was du auch letztes Mal hattest, so Lehmfiguren mäßig, sondern halt, die sehen ganz unterschiedlich aus, je nachdem, was für eine Persönlichkeit die auch haben. Und man läuft dann durch diese Welt, die voller Kleinscheiß ist. Also Poco ist halt wirklich winzig. Sagen wir mal so gute 3-4 Zentimeter, würde ich sagen. Lass es 5 sein, aber maximal. Und dann läuft er da halt durch. Und er hüpft so ein bisschen und jedes Mal klimpert dann so eine kleine Glocke an seiner Mütze. Ich kann ihn noch mal kurz beschreiben, weil es ist wirklich abartig süß. Ich finde Clowns, ich bin nicht so wahnsinnig großer Clowns-Fan, aber von Poco bin ich ein gigantischer Fan. Der hat eigentlich so eine eher gräuliche Hautfarbe und eigentlich siehst du nur seinen Kopf. Dann hat er so eine riesige rote Clownsnase, zwei kleine Knopfaugen und so ein bisschen rote Wangen, eine rote Zipfelmütze und dann trägt er eine blaue Hose mit roten Schuhen, aber eigentlich ist sein Outfit eine riesige weiße Halskrause, die auch so ein bisschen den Mund überdeckt. Das heißt, die ganze Persönlichkeit funktioniert bei ihm so über die Augen und das ist so niedlich. Und wenn er spricht, also die anderen Charaktere, die kann man alle verstehen, die haben richtigen Text. Und wenn er spricht, sind das nur so Trompetengeräusche und einfach so Clowns-Symbole. Und es ist das Niedlichste, was ich jemals gesehen habe. Und Poco will aber wieder zurück in den Zirkus. Und um da halt hochzukommen, will er eine Rakete bauen. Er erfährt, es gibt so eine Rakete, die will er dann halt zusammenbauen und jeder Homunculus hat halt einen Teil. Einer, ist ja der Soundtrack losgegangen, meine Güte. Eine dieser Figuren, das ist ein Maler. Jetzt geht hier überall der Sound los. Was ist das denn für verhext? Das ist ja frech. Also, einer ist ein Maler. So ein exzentrischer Typ, der eigentlich nur sein Bild malen will. Eigentlich hat er auch gar keinen Bock auf Leute und ich habe auch gar keinen Bock auf ihn. Aber ich brauche halt seinen Raketenteil. Und deswegen will ich ihm Farben geben. Um an Farben zu kommen, muss ich Pigmente sammeln und dann eine Farbe herstellen. Um an so ein Pigment zu kommen, muss ich eine Band wieder zusammenbringen. Damit auch wirklich alle Bock auf diese Band haben, muss ich überhaupt erstmal mit allen reden können und dafür muss ich erstmal eine Kartoffelbatterie anschließen können. Also es sind so verschachtelte Rätsel, ohne dass es wirklich bisher schwierig war. Ich habe es noch nicht durchspielen können, obwohl es auch eigentlich super kurz ist, aber es war busy heute, unerwartet. Also es ist nicht wirklich doll herausfordernd. Vor allem macht es auch einfach Spaß, durch diese Welt zu gehen. Und wie du die Gegenstände anwendest, das ist super simpel. Du klickst auf etwas und dann öffnet sich das Menü, dein Inventar. Und dann kannst du einfach alle Gegenstände einmal durchklicken. Und dann sagt er dir halt sofort, passt nicht oder passt. Also es leuchtet dann, blinkt dann einmal kurz rot. Und du hast nicht das, was du sonst hast, wie, das kann ich hier nicht verwenden. Wo du 5 Sekunden erfährst, okay, dieser Gegenstand ist es nicht. Und dann brauchst du nochmal 5 Sekunden, um herauszufinden, dass es der nächste auch nicht ist. Das wird einem ja wirklich sehr leicht gemacht, finde ich. Es gibt auch ein paar Minispiele, die mit dem zusammenhängen, was man am Anfang macht, ne? Beim Einradfahren, Luftballontier binden. Weil Poco will sich ja auch als Clown beweisen, wenn du diese Minispiele dann schaffst. Eines ist, ist ein ganz kleiner Spoiler, da bist du bei einem Regenwurm und der klagt über Bauchschmerzen und dann kannst du ihm helfen. Und dann machst du dieses Minispiel und du machst aus dem Regenwurm halt so einen Ballonhund. Und dann sagt er, okay, oh Gott, wie soll ich das noch meiner Frau erklären? Aber er hat dann keine Bauchschmerzen mehr. Und du hast dann so ein kleines bisschen Regenwurm-Exkrement in deinem Inventar, was du halt brauchst für ein Rätsel dann. Und das ist alles so wahnsinnig süß. Und ich finde aber auch, dass die Charaktere richtig gut geschrieben sind. Schon nach ein paar Sätzen hört man da richtig Persönlichkeiten raus. Ein Charakter hat so super geringes Selbstwertgefühl und dann bist du nett und dann sagt er so, nein, nein, du musst nicht nett sein. Ich weiß, dass selbst unser Schöpfer nicht so von mir überzeugt war. Das ist okay. Ich dachte mir die ganze Zeit so, dir will ich helfen. Das ist auch das kleine Wesen, das Blumen züchtet und dann erzählt es mir, dass es irgendwie den Dünger so eklig findet, weil das so Kuhmist ist und dass die Sonne auch weg ist und jetzt muss ich die Sonne irgendwie wieder herbringen. Es ist alles süß. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kommt schnell in so einen Modus, wo das das Einzige ist, was das Spiel ausmacht und was es vielleicht gut macht. Aber bisher muss ich sagen, finde ich auch einfach das Rätseldesign und wie Point-and-Click als Genre umgesetzt wird, richtig gut. Und die Erzählung ja sowieso. Also es ist mehr als süß, aber das ist halt das, was so hervorsticht. Das ist alles so ein gezeichneter Stil, gemalt. So wie ich niemals in meinem Leben malen werde können, aber man sieht das Handgemachte raus, würde ich behaupten. Nicht, dass ich jetzt hier in das Licht geführt werde, aber ich habe Hoffnungen, denn das ist ein Projekt von Studierenden. Die haben ganz humble $1,200 über Kickstarter verlangt, über 2.000 bekommen und dann gesagt, sie bringen das Spiel umsonst raus. Und jetzt ist es umsonst bei Steam. Also gratis, spielbar, einfach. Ja. So ein wahnsinnig gutes Spiel, einfach umsonst. Und man kann über Coffee $2 oder einen Betrag nach Wahl spenden, was ich dann jetzt auch gemacht habe, weil das will ich nicht umsonst gespielt haben. Also für lau, das ist so, das war das Abschlussprojekt von diesen Leuten. Einer davon hat auch schon andere Spiele über Steam veröffentlicht, Mika, aber ja, also ich gehe einfach davon aus, dass die auch alle bestanden haben. Ich habe keine Info darüber gesehen. Ich fand das richtig toll. Der Soundtrack, den möchte ich auch nochmal hervorheben. Mal ist der so ein bisschen so wie so in einem 50er-Jahre-Film. Mal hat der ein bisschen mehr Zirkus-Vibes. Also der wechselt auch viel, so je nachdem, in welchen Bildern man gerade unterwegs ist, bei welchem Charakter, was da so rumliegt gerade. Aber der ist jetzt auch verfügbar, dieser Soundtrack, weil wohl viele danach gefragt haben. Und zu Recht, würde ich jetzt behaupten. Genau, ich klicke nochmal drauf. Vielleicht fliegt mir jetzt hier wieder das Soundtrack um die Ohren, durch die Ohren. Wer weiß. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Ach, aber wenn ich das jetzt schon so sehe, ich habe direkt wieder Bock. Das sieht so schön aus. Fantastisch sieht es einfach aus. Also in so Fantastik-Sinn, finde ich.
Ja. Ja, voll. Sehr, ja, wie soll man sagen, außerweltlich, in Anführungsstrichen.
Ja. Ja, so, das finde also ich auch.
Richtig, sehr fantastisch einfach, genau, wie du schon sagst, im Wortsinn. Aber auch krass, dass sie das wirklich kostenlos veröffentlicht haben und gut für sie, dass sie damit 4000 Rezensionen abgegriffen haben bei Steam.
Ja.
Also, props for that, weil es gibt ja durchaus Studierendenabschlussprojekte, denen man das sehr anmerkend ansieht, dass es Abschlussprojekte sind und halt keine vielleicht irgendwie kommerziell verwertbaren Geschichten. Aber das sieht ja wirklich, also im Trailer in Bewegung und auf den Screenshots, das sieht extrem gepolished aus und das hätte man auch dafür irgendwie 10, 15 Euro nehmen können. Locker.
Das denke ich mir nämlich auch. Und ich würde mir nicht zu viel, ich gucke jetzt auch den Trailer gerade, muss ich direkt wieder wegklicken, weil man wird gespoilert. Mhm. Ganz, ganz doll. Der Trailer besteht eigentlich nur aus den Rätseln zu den Lösungen.
Aha.
Wenn man dann den richtigen Gegenstand anwendet. Das will ich gar nicht sehen. Man kann da einen kurzen Blick drauf werfen, so dann weiß man, was für ein Stil das ist. Ich meine, für 0 Euro kann man da nichts falsch machen. Das sind so um die 2 Stunden Time Invest, glaube ich. Auch da kannst du einfach nichts falsch machen.
Ja.
Das ist einfach rundum sinnvoll verbrachte Zeit, die keinen Euro kostet.
Mhm. Wie ist es denn, weil ja so Point-and-Click-Adventures gerne mal da so ein bisschen einen Makel haben mit der Logik, der Rätsellogik. Ist das irgendwie sind die Rätsel in der Spielwelt selber schlüssig oder muss man da rumprobieren?
Also ich fand das bisher relativ schlüssig. So ein Moment war halt, ich hatte Schneckenschleim, diese Regenwurmkacke und noch irgend und Käfermilch hatte ich in meinem Inventar. Mhm. Und dann habe ich so eine Maschine entdeckt, wo dann 3 Tuben waren, auf denen Pigment stand und dann habe ich so mehrere farbige andere Gegenstände aus meinem Inventar angeklickt und dann festgestellt, okay, das sind wohl nicht die, aus denen ich jetzt, also aus der Möhre, die ich dabei hatte, mache ich wohl kein Rot, I don't know.
Aha.
Weißt du, du musst halt nicht viel rumprobieren, aha, wodurch gerade diese Logik eigentlich gar nicht so zu Gewicht schlägt. Und dann habe ich halt, habe ich da so drin rumprobiert an der Maschine und dann hat sich so ein Fach geöffnet für Bindemittel oder sowas. Und dann dachte ich, ah ja, dafür wird ja wohl die Käfermilch oder der Schneckenschleim irgendwas sein.
Mhm.
Und dann habe ich einfach beides mal angeklickt und eins davon hat geklappt.
Mhm.
Es ist nicht viel so Gegenstände im Inventar verbinden und dann anwenden. Also du gehst nicht vom Gegenstand aus und sagst dann, wo du den anwenden willst, sondern du gehst hin, wo du etwas anwenden willst und dann klickst du einfach alles in deinem Inventar mal durch.
Aha.
Und dann kannst du eine Challenge für dich selbst draus machen, auf Anhieb das richtige Item auszuwählen. Es passen aber mehrere. Und ich finde, so rum funktioniert es dann ganz gut, weil es steht nicht im Vordergrund, dass es irgendwelche komplizierten oder wannabe cleveren Rätsel sind, sondern halt durch diese Welt zu navigieren, steht so ein bisschen im Vordergrund. Mm. Und dabei mit ihr zu interagieren auf diese Art und Weise.
Mm. Okay.
Ja.
Verstehe. Ja gut, wenn das sich durch die Vibes trägt, die Vibes und die Welt, dann ist es ja auch gar nicht so tragisch vielleicht.
Ja. Mega trägt irgendwie es sich dadurch. Oh,
ja.
Das ist so gut.
Ja, sieht auf jeden Fall wirklich sehr gut aus. Und die Frage, die sich stellt, ist, wäre es auch so gut, wenn es nicht so cute wäre? Also wenn das alles so normal size wäre? Wahrscheinlich nicht.
Nee.
Aber nee.
Also das Aussehen und auch dieser kleine süße Clown, das ist schon das Wichtigste daran, dass auch alles einfach so winzig ist. Und dann hast du hier so einen Screenshot, wo man den Clown ganz gut sieht, wo dann so ein improvisiertes Zelt ist mit einem Strohhalm und dann so eine Miniaturjacke, die daneben an der Wäscheleine hängt. Oh, ich kann einfach nicht. Es ist wirklich, wirklich cute. Anders, wobei, ich glaube, mit einem einzigartigen Stil funktioniert es nur. Der muss ja nicht cute sein, es könnte auch irgendwas anderes sein, aber es muss einfach noch hervorstechen. Die Vibes müssen einfach da sein.
Ja.
Also hier ist Vibe vor Gameplay. Und vielleicht ist es einfach die Art und Weise, wie ich spielen will und dann auch über eigentlich Genre hinwegblicken kann, die ich eigentlich nicht mag, weil ich bisher nie was Gutes aus diesem Genre gespielt habe, aber...
Ich wollte gerade sagen, ja, Point-and-Click-Adventures sind ja eigentlich nicht so dein Ding.
Nee, aber das spiele ich schon. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das in meinen Top 5 bisher ist dieses Jahr.
Oh, krass, okay.
Ich musste gerade überlegen, ich weiß gar nicht, was ich dieses Jahr so gespielt habe.
Ja, bei mir sind es auch, weiß ich nicht, also bei uns beiden werden es wahrscheinlich irgendwie 30, 40 Spiele sein, aber ja.
Ich habe da ja eine Liste.
Ja, dito, ich gehe auch mal kurz rein. Mach mal hier so ein bisschen Daten und Fakten. Also ich habe aus 2025, also nur Spiele, die in diesem Jahr erschienen sind, habe ich 43 gespielt gerade.
Okay, ich habe nicht sortiert, was in diesem Jahr erschienen ist.
Ja.
Ich habe 24 Spiele gespielt, 3 davon nicht durchgespielt. Wobei die ich hier jetzt vorstelle, sind da noch nicht drin. Also stand letzte Folge 24 gespielt. Aber ich habe aufgeschrieben, ob ich sie empfehle. Bis auf 1 ist da bei allen ein Ja.
Ja, bei mir sind auch sehr viele Empfehlungen dabei.
Und dann, wie viel Geld und Spielzeit ich investiert habe.
Ja.
Das muss ich noch machen, auf jeden Fall. So weit roll ich gar nicht runter. Das ist ja traurig.
Ja.
Ja. Boah, doch, waren es schon gute Spiele dieses Jahr bisher. Aber es ist in meinen Top 5.
Sehr gut.
So weit kann ich gehen.
Ja, wo wir gerade bei der Liste waren, bei dir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch drin steht, aber bei mir steht auch drin eine Unterliste von den Spielen, die ich im Jahresanfangs-Podcast erwähnt habe, auf die ich mich freue dieses Jahr. Und eins davon ist jüngst erschienen, und zwar ist es Casebook 1899 The Leipzig Murders. Und das ist auch ein Point-and-Click-Adventure von einem deutschen Solo-Entwickler namens Gregor Müller, der sich den Dev-Namen Homo Narrans Studio gegeben hat. Witzig, Gregor Müller ist ein Jahr jünger als ich, hat aber schon 2 Historienkrimis veröffentlicht, die in Leipzig spielen. Und die Hauptfiguren, Josef Kreiser, Kriminalkommissar, und Gustav Möbius, Staatsanwalt, sind auch in dem Spiel die Hauptfiguren.
Diese Namen, es ist schon, so würd ich auch Charaktere nennen, wenn ich ein Buch schreiben würde. Ich kann das zu 100% nachempfinden.
Ja. Und Kreiser und Möbius haben jetzt sozusagen ihren ersten digitalen Fall oder gleich mehrere Fälle. Denn in Casebook 1899 ist man insgesamt an 4 Fällen, also muss man 4 Fälle lösen, so nacheinander. Es sind 3 Todesfälle. Man weiß nicht, war es Mord, war es ein Unfall? Das ist ja dann, ne, unsere Aufgabe, das herauszufinden. Und ein Abschlussfall, der da so ein bisschen so eine rote Schleife drum macht. Und das Framing, also das Rahmenframing ist, dass Kreiser ist Untermieter bei einer blinden Frau, einer vermögenden alten Dame, und erzählt ihr immer am Ende des Tages von seinen Fällen. Also es ist dann quasi, Kreiser sitzt dann da im Sessel und erzählt von dem Fall und man spielt dann diesen Fall eben. Ne? So. Und die ersten 3 Fälle, also der erste Fall beschäftigt sich mit einem wohlhabenden Leipziger namens Eduard Uhlich, dessen Auto, also er hat schon ein Auto 1899, das heißt, zeigt ja auch, er ist vermögend, ne?
Ja.
Und ist damit aber in einen Fluss gefahren und dann da ertrunken. Und man weiß natürlich nicht, war da irgendwie Foul Play am Werk. Es deutet sich an, denn zum Beispiel das Bremsband scheint gerissen zu sein. Man weiß nicht, ob es gerissen wurde, ob es eben durchgeschnitten wurde, etc. Und er hat auch nicht versucht, irgendwie auszuweichen oder aus dem Auto zu springen. Und das ist natürlich damals, die Geschwindigkeit ist noch nicht so hoch, dass man nicht einfach aus diesem Auto rausspringen könnte. Ja. Deswegen, ne, Foulplay wird vielleicht vermutet. Und ja, dann der zweite Fall dreht sich um Christian Hase, einen Theaterregisseur mit Spielschulden, der, oder so denkt man am Anfang, dass er das ist, im Kohlenkessel einer Lok gefunden wird, so einer alten Dampflok, die im bayerischen Bahnhof steht in Leipzig. Aber man weiß nicht genau, ob er es ist und man kann nicht identifizieren. Es könnte auch ein anderer gewesen sein, nämlich der Nachtwächter dieses Bahnhofs, weil er nämlich auch nicht aufgetaucht ist. Und der Nachtwächter hat Mietschulden, ein Trinkproblem. Und ja, diese beiden Charaktere, so in der Wechselwirkung mehr oder weniger, vielleicht hat der eine den anderen umgebracht, vielleicht der andere den einen, vielleicht war es ein Unfall, ne? Also auch da muss man uns aufklären. Der dritte Fall ist dann, dreht sich um Gustav Taubert, ein Journalist und Kritiker, der in seinem Arbeitszimmer umgekommen ist, im Sessel. Und es könnte sein, dass er vergiftet worden ist, dass er irgendwie eine Überdosis an irgendwelchen Mitteln genommen hat, dass er sonst nicht umgekommen ist, erstickt ist, kann alles möglich sein. Und naja, wir müssen es eben herausfinden, diese drei Fälle eben lösen, zusammen mit Gustav Möbius. Und natürlich gibt's im vierten Fall einen großen Twist. Einen sehr großen Twist, den ich natürlich nicht verraten werde. Aber ja, er ist sehr groß. Und um nicht allzu viel weiter zu spoilern, würde ich eigentlich direkt auf die Mechanik gehen, so des Spiels. Und es ist halt wirklich so ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Du sammelst Gegenstände ein und du benutzt sie mit anderen Gegenständen im Inventar oder in der Welt. Plus, was das Spiel ja so reizvoll macht, eigentlich auf dem Papier, du musst halt Deduktionen anstellen über die Geschehnisse, die Ereignisse. Ne?
Ja, das ist, womit jedes Detektivspiel Probleme hat so. Irgendwie.
Ja, genau. Und dazu hast du eben auch so ein Notizbuch neben deinem Inventar. Und letzten Endes füllst du das mit Einträgen, indem du mit Leuten sprichst oder dir bestimmte Dinge anguckst. Und da stehen dann solche Sachen drin, wie zum Beispiel eben hier, Christian Hase hatte Spielschulden. Und, keine Ahnung, Christian Hases Villa, die Villa der Hases sieht ein bisschen runtergekommen aus. Oder hier, Eduard Uhlich hatte zahlreiche Liebhaberinnen und war untreu, sowas. Ne? Das sind also diese Basics, die du dann eben da notierst in deinem Notizbuch. Und manchmal kannst du auch bestimmte Beobachtungen kombinieren und entweder kommt dann eine neue Notiz dadurch raus, also ein neuer Fakt oder eine neue Annahme, oder es erscheint was in deinem, auf deinem Lösungszettel mehr oder weniger. Das ist einfach so ein kleiner Zettel, der dann so auch so ganz schön grafisch aufgefaltet wird, und da sind dann immer so A-B-Situationen drin. Das heißt zum Beispiel im Fall von dem Autofahrer Eduard Uhlich heißt es dann, Möglichkeit A, Eduard Uhlich war bewusstlos und konnte deswegen gar nicht irgendwie ausweichen oder sonst irgendwas. Oder Möglichkeit B, Eduard Uhlich ist absichtlich ins Wasser gefahren. So ungefähr. Und dann kannst du eben A oder B auswählen. Und natürlich häufen sich über den Fallverlauf dann eben diese Schlussfolgerungen. Und kommen dann auch sowas dazu wie Motive von irgendwelchen Verdächtigen, zum Beispiel im ersten Fall ist es eben die Frau, weil klar, er war untreu, im zweiten und im ersten, oder auch der Automechaniker, weil der irgendwie frisch gefeuert wurde, weil er für eine Delle am Auto von seinem Lohn zahlen sollte, eigentlich, obwohl er die nicht verursacht hat. So, das heißt, Uhlich war auch knauserig, also da gibt es die beiden Hauptverdächtigen sozusagen, die dann auch auftauchen mit ihren Motiven und möglichen Alibis. Und je nachdem, wie du halt das dann kombinierst aus diesen A- und B-Möglichkeiten, führt das halt zu so einer Schlussfolgerung wie, Emma ist die Mörderin. So. Und wie sie ihn ermordet hat, so ungefähr. Oder der Mechaniker ist der Mörder, weil er das Bremsband durchgeschnitten hat, zum Beispiel. Also du musst halt dann die richtige Kombination aus diesen A- und B-Situationen finden. Und dann siehst du dann eben eine mögliche Lösung des Falls. Und dann kannst du sagen, okay, ich möchte weiter ermitteln oder ich möchte den Fall beenden. Und das ist für mich so der Hergang, sag ich mal. Genau. Und was das Ganze so ein bisschen stört, ist, dass relativ viele Minigames auch mit drin sind. Also so Schlösser knacken, Dann irgendwelche Kombinationen raten, irgend so ein Hütchenspiel, das du irgendwie manipulieren musst, damit du da gewinnst. Sehr viel so Kombinationen raten oder irgendwie auch so ganz klassisch, du musst so in anderen Spielen wären es vielleicht so Rohre gewesen, dass du eine Flüssigkeit leiten musst irgendwo hin, aber in dem Fall musst du einen Stromkreislauf schließen und dadurch halt so Teile drehen. Ne? Sowas finde ich halt echt immer zu 90%, gerade in Point-and-Click-Adventures, so dumm, so unnötig, weil es einen irgendwie total rausreißt. Und gut, man muss sagen, das muss man im Spiel geben, es gibt eine Skip-Möglichkeit, dass du einfach dieses überspringst und sagst, okay, ich habe da keinen Bock jetzt drauf, ich mach das jetzt so. Aber wirklich so das Größte, eines der größten oder zwei der größten Minuspunkte bei diesem Spiel sind einfach diese klassischen 90er-Jahre Point-and-Click-Punkte. Punkt 1, Logik ist nicht vorhanden. Also ich mache mal ein Beispiel. So, im zweiten Fall bist du, nee, der dritte Fall ist das, genau. Da hat dieser Journalist und Kritiker hat einen Bruder und eine Schwägerin. Und im Garten vom Haus des Bruders sitzt die Schwägerin und sagt hier, ja, ich kann dir Fragen beantworten, aber erst möchte ich meinen Ring wiederhaben, der irgendwie verloren gegangen ist. So. Und dann musst du erstmal gucken, okay, wo ist dieser Ring? So. Und den siehst du dann, der ist dann zweiter großer Fehlpunkt, Pixel Hunting. Der Ring ist original so ein Pixel groß und ist halt irgendwo versteckt. So in, also man sieht dann, es ist in so einem Vogelnest halt dieser Ring drin. So, und wie bekommst du den da runter? Ich dachte zuerst, okay, das ist eine Fahnenstange. Ich lass mal die Flagge runter und dann klettere ich hoch und hole mir diesen Ring. Nein, das geht nicht. Die Lösung ist, und jetzt, wer es nicht gespoilert werden möchte, darf natürlich gerne ein bisschen nach vorne skippen. Aber es ist so abstrus, also es ist wirklich so abstrus. Im weiteren Verlauf, also du besuchst auch verschiedene Locations pro Fall, ne? Auf so einer Karte kannst du dann halt da und da und da hinfahren. Und irgendwo anders bekommst du so einen kleinen Stein. Und in diesem Garten ist auch so ein Plätscherspringbrunnen. Ne? Da ist nicht viel Druck drauf. Es ist einfach nur so ein Plätscherspringbrunnen. Und du musst diesen Stein auf den Springbrunnen legen, damit das Wasser stoppt. Und dann, wie durch Magie, entsteht anscheinend so ein gigantischer Druck, dass dieser Stein hochgeschleudert wird, dieser Stein das Nest anditscht und dann das Nest fällt runter und man kann den Ring aufsammeln.
Ich weiß genau, was du meinst. Das ist eine Idee, also, auf die wäre nie jemand gekommen im echten Leben. Ja. Ja, das ist ja
Auch ein ganz tolles Beispiel, um vielleicht nochmal zu illustrieren. Man ist dann irgendwann auf so einem Dach und man muss Schornstein untersuchen. Da kann man aber nicht hin, weil da eine Katze sitzt. So, und man muss dann irgendwie herausfinden, aus so einem Offhand-Kommentar muss man irgendwie daraus schließen, okay, ich habe hier so einen klebrigen Pinsel in meinem Inventar. Ne? Habe ich einfach mitgenommen, so, warum auch nicht.
Ja.
Und einen Keks. So, und dann muss man auf der anderen Seite des Bildschirms sind noch mal so Schornsteine. Und da muss man einen dieser Schornsteinabdeckungen, die aussehen wie so ein Teller, einpinseln mit Kleber, darauf dann Kekskrümel verteilen, damit da ein Vogel hinkommt, der Vogel kleben bleibt und dann, dass die Katze genug Zeit hat, um zum Vogel hinzulaufen und dann diesen Vogel abzudingsen, damit man an diese Schornsteine ran kann. Und das ist, denke ich mir so, wer denkt sich sowas aus?
Das finde ich schon wieder lustig, ehrlich gesagt, weil so immer wenn du was mit Katzen hast, hast du entweder eine Maus, einen Vogel oder einen Fisch mit drin und so. Doch, das ist schon wieder irgendwie lustig, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist halt super frustrierend, weil das ist nichts, worauf man so kommen würde.
Ja, also es ist halt einfach irgendwie richtig unlogisch.
Gibt es denn wenigstens, wenn du dir den Keks anguckst, so eine Dialogzeile, die dir einen Hinweis darauf gibt, bei welchem Rätsel der relevant wird? Weil wenn es das nicht mal macht und du von alleine auf sowas kommen sollst, das funktioniert ja ohne Lösung überhaupt nicht eigentlich. Aber wenn du dann wenigstens so einen kleinen Hinweis bekommst, so, oh, hier, den haben die Vögel schon angenagt oder sowas.
Also der kleine Hinweis ist, die Schornsteinabdeckungen sehen aus wie Essensteller, sagt der Charakter, wenn man sie anguckt.
Ah ja.
Aber das ist auch so.
Aber Katzen essen ja nicht unbedingt von Tellern.
Ja, und Vögel auch nicht. Und Vögel essen auch keine Kekse. Also nicht zwangsweise. Ja. Also ja, es ist alles ein bisschen.
Naja.
Es ist alles ein bisschen abstrus, ein bisschen unlogisch, ein bisschen sehr bemüht. Wir müssen jetzt hier irgendwie ein Rätsel machen, um was irgendwie zu lösen. Mal abgesehen davon, dass es auch irgendwie ein bisschen weird ist, wenn so ein Kriminalkommissar, der in seinen Aussagen schon sehr by the book ist und irgendwie sehr stolz auf seine Polizistenausbildung und was er da so alles mitgemacht hat, da im Kaiserreich, wenn der dann einfach überall irgendwelche Sachen einsteckt, irgendwelche Leute beklaut und irgendwie Leuten irgendwie Medizin in ihren Champagner kippt, damit das sprudelt, damit die quasi das Champagnerglas wegschmeißen. Also es ist nicht irgendwie so, nicht vergiften oder irgendwie so.
Vergiftet jetzt Richtung. Nicht, aber ja.
Nee. Oder, keine Ahnung, irgendjemanden einen Hammer klaut aus seinem Werkzeugkoffer und so, denke ich mir so, das ist nicht sehr, also manchmal kommentiert das der Staatsanwalt auch so ein bisschen, so nach dem Motto, das ist schon ganz spannend, was für tiefe Taschen so die Leipziger Polizei hat. Ist dann so, okay, bisschen witzig, aber das passt bei uns zu diesem Charakter irgendwie, dass der alle möglichen Sachen irgendwie von Leuten klaut und irgendwie zweckentfremdet.
Und ja, das ist aber so ein Point-and-Click-Problem einfach.
Ja.
Ich finde, bei Poco ergibt das ja irgendwie noch Sinn, weil das ist eh eine Welt voller Gerümpel. Mhm. Wenn du da irgendwie was einpackst, okay. Aber gerade wenn es so Polizisten sind, mich erinnert das ganz stark an Sherlock Holmes und ich glaube, das ist jetzt kein Far Read irgendwie.
Nee.
So mit zwei Dudes, die da und dann leben die bei einer älteren Frau. Naja. Und ich habe für meine Bachelorarbeit damals, ich glaube, Sherlock Holmes Testament oder sowas geschrieben.
Aha.
Es ist eine Weile her. Gespielt habe ich es, nicht geschrieben. Und da gab es auch diese Mini-Rätsel und halt auch so Deduktionen, wo ich dachte, manchmal habe ich ein bisschen zu viel um die Ecke gedacht und manchmal das Spiel. Und das ist, glaube ich, schwierig, da eine Balance zu finden, weil je nachdem, mit was für einem Headspace du da dran kommst oder wie deduktionsfreudig du bist. Und das kann man ja überhaupt nicht, also das kann man ja gar nicht alles abbilden als Entwickler. Mhm. Du musst da ja irgendwie, mir fallen nur englische Wörter ein heute, es tut mir leid, Cuts machen,
ja, klar.
Das irgendwie stringent zu halten. Und deswegen funktionieren auch Detektivspiele vielleicht in 90% der Fälle einfach nicht. Und in dem Sherlock Holmes Spiel gab es aber auch so viele Minispiele und ich habe da einen Softspot für.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist einfach, wenn es so wie du jetzt geschildert hast, mit dem nicht zusammenpasst, was sonst da gezeigt wird, wie der Polizist agiert, in was für einer Welt er lebt. Wenn die Welt eh schon so ein bisschen abstrus ist, ist das ja kein Problem. Aber wenn die Welt auch schon in Büchern vorher existiert und der Charakter sehr eindeutig beschrieben ist und halt auf eine gewisse Art und Weise dargestellt wird, dann muss das Gameplay ja zu ihm passen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, hier wichtiger als bei manchen anderen Detektivspielen oder Point-and-Click-Adventuren.
Ja, definitiv. Also ich weiß natürlich nicht, wie der Charakter im Buch beschrieben ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie an irgendeinem Tatort irgendwelche Sachen einsteckt und oder irgendwelche Leute beklaut. Es ist halt eben nicht so dieses, also es würde zum Beispiel funktionieren, wenn man jetzt ein Spiel machen würde zu sowas wie, weiß ich nicht, Elementary, was ja Sherlock Holmes ist, mehr oder weniger, oder sowas wie The Mentalist, wo du einfach halt diesen Charakter hast, der absolut nicht nach den Regeln spielt und einfach so sein Ding macht, da wird es natürlich funktionieren. Aber wenn du irgendwie halt so einen Kriminalkommissar hast, der halt sehr, sehr straight-laced ist so und sehr, sehr korrekt und so, dann, also ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich die Bücher lesen, um das dann nochmal genauer einordnen zu können, ob der vielleicht auch wirklich so ein schlitzohriger Typ ist. Aber ja, also letzten Endes vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Was ich eigentlich ganz smart fand, dass Möbius ist überall dabei. Die Dialoge zwischen Kreiser und Möbius sind so ein bisschen, also da hätte mehr passieren können, finde ich, damit das so ein bisschen diese Partnerdynamik noch ein bisschen mehr rauskommt. Aber er ist mehr oder weniger dein interaktiver Hinweisgeber, weil du kannst ihn nach Hilfe fragen, an einem jeweiligen Screen, dann kriegst du halt so eine grobe Richtung. Oder du kannst, was witzigerweise genau auf dieses eine Problem abzielt, Pixel Hunting, du kannst sagen, markiere mir Hotspots.
Oh, ja.
Wo man sich denkt, okay, der Entwickler weiß, dass es potenziell sehr viele Punkte gibt, die man nicht findet, so einfach. Warum macht man es dann nicht ein bisschen, keine Ahnung, macht ein bisschen mehr Kontrast zwischen diesem wichtigen Punkt und dem Hintergrund beispielsweise oder so. Warum macht man es nicht ein bisschen leichter? Warum muss man dann irgendwie sagen, ja, es gibt eine Hotspot-Hilfe hier? So.
Ja.
Also, keine Ahnung. Es kann sein, dass es Leute gibt, die mega krass auf Pixel-Hunting stehen. Die würde ich gerne mal kennenlernen. Schreibt uns moin@lostlevels.de oder kommt in Discord, wenn ihr solche Menschen seid. Aber ja. Und es kommt dazu, das letzte Viertel dieses Spiels, ne? Also, again, ich möchte nicht spoilern, aber das ist, also dieser Twist, das ist nicht nur ein einfacher Story-Twist, sondern das ist so ein bisschen letzten Endes invalidiert ja komplett, was du vorher gemacht hast.
Oh, das ist immer richtig toll bei Spielen, ja.
Die ersten drei Viertel des Spiels. Also, das ist, ja, und die Auflösung ist den Twist nicht wert, sag ich mal so. Aus meiner Sicht.
Mich interessiert total die Pipeline von Romanautor zu Game Dev.
Mhm.
Ob das irgendwie, also so ein bisschen, was war zuerst da für mich? Und daraus ergibt sich ja dann die Frage, wie dieses Spiel entstanden ist. Gab es da irgendwie Game Dev Hintergrund? Wer hat da sonst noch so dran mitgearbeitet? Zu welchem Zweck ist dieses Spiel entstanden? Also wenn das einfach so ein bisschen Hobbyprojektmäßig ist, so die Bücher halt mal interaktiv erlebbar machen oder das einfach noch mal anders visualisieren, die Geschichten, die man sich ausgedacht hat, dann ist das ja alles fair enough. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Zielgruppe der Romane noch irgendwie erreichen sollte oder kann. Da würde mich interessieren, was die zu diesem Spiel sagen, weil so eine Adaption, ich weiß nicht, ist das dann eine Adaption, wenn es von dem gleichen Menschen ist, der beides gemacht hat? Ich glaube nicht.
Nee, also ich weiß auch, wie gesagt,
nicht, ob so eine Cross-Media- multimodale Sache irgendwie.
Ja.
Ich finde dieses Zusammenspiel halt irgendwie spannend. Ob man daraus vielleicht noch mal was ziehen kann, was jetzt für uns, die Romane nicht kennen, aber sich dafür, würde ich behaupten, mit Spielen auskennen, ob uns da irgendwas entgeht.
Ja. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Naja, jedenfalls so wie es ist mit meinem Hintergrundwissen, war ich leider ein bisschen enttäuscht und würde es nicht empfehlen.
Ich verstehe.
So. Ja. Aber, naja, man kann sie nicht alle bekommen, ne? Man kann nicht immer gewinnen.
Man muss ja auch nicht alles gut finden.
Nö. Und es ist auch gut, dass wir auch Raum geben, immer wieder natürlich in unserem Podcast über Spiele zu sprechen, die eben nicht so gut sind. Weil die gibt's ja eben auch.
Naja, es hat ja auch einen pragmatischen Grund. Also wir können ja nur, ich spreche jetzt für mich, ich spiele zwei Spiele und wenn die beide scheiße waren, dann suche ich nicht noch zwei, die gut waren, um darüber zu sprechen.
Ja, korrekt.
Ich versuche einfach in der Vorauswahl möglichst gute Spiele zu wählen. Ah, naja, manchmal trifft es halt einfach nicht so.
Ja.
Mein nächstes Spiel, es ist einfach die Point-and-Click-Folge. Ja. Mein nächstes Spiel ist auch wieder ein Point-and-Click. Ja, ein Spiel, Adventure, ein Interlude, würde ich fast vielleicht sagen. Es heißt You're Late oder URL 8. Je nachdem. Und man spielt Bernd, eine kleine Krähe, die aufwacht.
Und Bernd, die Krähe ist gut.
Ja, er ist Bernd. Und die Eltern und die große Schwester sind irgendwie nicht direkt auffindbar und reagieren nicht. Und man weiß die ganze Zeit nur, man ist spät dran. Und die Eltern haben gesagt, man darf nie spät dran sein. Und eigentlich erinnert die große Schwester einen immer. Und dann durchsucht man so ein paar Sachen. Der Cursor ändert sich dann halt, je nachdem, wenn man auf irgendwas draufklicken kann, wo irgendwas versteckt sein könnte. Und dann sammelt man Gegenstände ein und die kombiniert oder benutzt man dann aus dem Inventar heraus. Lass mich mal überlegen, was ist so ein Beispiel? Du findest dann Bilder von der Familie und die kannst du dir angucken. Und auf dem Foto der Eltern ist so eine goldene Kralle, die man dann eigentlich auch automatisch einsammelt. Und diese goldene Kralle, da wird dann gesagt, ja, kannst du irgendwas mitgreifen. Dann kommst du in einen anderen Raum, wo du Vaterkrähe siehst. Aha. Und dem geht's einfach nicht gut. Der atmet schwer, das ist super gruselig. Und das ganze Spiel hat so einen gruseligen Vibe irgendwie. Also irgendwas ist einfach off. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes unheimlich. Irgendwie, Es ist keine immanente Bedrohung da. Aber es fühlt sich alles nicht richtig und trotzdem irgendwie bedrohlich an. Und der Dad gibt dir dann halt einen Schlüssel, aber der wirft ihn so kurz vor sich und du kannst halt nicht hin. Und dann dachte ich, okay, Zeit für diese Kralle. Hat nicht funktioniert. Dann musst du irgendwo einen Besenstiel suchen und das beides kombinieren, damit du halt die Kralle so verlängern kannst. Und dann kommst du an den Schlüssel. Das ist so das Ausmaß der Rätsel in etwa. Und dann triffst du halt deine ganze Familie irgendwann und es wird extrem viel angeteasert, wofür man denn zu spät sein könnte. Und es gibt tatsächlich einen Moment, wo du Game Over gehen kannst. Und zwar sagt dir dein hier Vater Krähe, du sollst hinter dir abschließen. Und dann kriegst du irgendwann so ein Vorhängeschloss. Und wenn du durch die quasi letzte Tür gehst und du nicht das Vorhängeschloss benutzt hast, kommt aus der einen Tür Vater Krähe und tötet dich. Und ich dachte so, Wieso? Und die haben literally im Keller ein Skelett liegen, von dem du irgendeine Pflanze ernten kannst und sowas. Aha. Also irgendwie, die leben da in einer Welt, die nicht so recht Sinn ergibt. Und das meine ich mit, es wird viel angeteasert, was da so der Fall ist, was der Deal in dieser Welt ist. Aber man erfährt es nicht. Denn genau dann, wenn du das letzte Familienmitglied erreicht hast, sagen wir es so, endet das Spiel nach 20 Minuten nur. Was okay ist, weil auch dieses Spiel kostet 0 Euro. und es war aber eine ganz spannende Erfahrung. Ich würde nicht sagen, dass es besser ist als Poco, die ich ja jetzt zwangsläufig vergleiche, weil ich sie beide heute gespielt habe und weil sie sich auch so ähnlich sind. Aber hier hätte ich schon richtig Bock drauf, mehr über diese Welt zu erfahren, diese Lore dahinter. Weil es wird so viel angeteasert. Und ich meine, das nicht zu wissen ist Teil des Spaßes oder des Reizes hier. Aber ich hätte schon Bock, noch mehr darüber zu erfahren. Wieso leben diese Krähen da in so einem Haus? Und wieso dreht der Vater durch? Und wieso geht's der Mom irgendwie schlecht? Und wo läuft man dann am Ende hin? Weil man läuft da auf irgendwas zu. Und das ist so, da fängt's doch eigentlich gerade erst an. Ja, und dann war's aber schon wieder vorbei.
Ja, spannend.
War irgendwie cool.
Hat so ein bisschen Salad Fingers-Vibes auch. Also,
ja.
So ein bisschen die Farbpalette halt, ne? Dieses sehr grüne, sehr matte und so. Und auch, also die Charaktere, die man so sieht halt, ne? Also dieser Vaterkrähe, der wirkt schon, der könnte auch bei Silent Fingers auftauchen, auf jeden Fall, finde ich.
Ja, der sieht ein bisschen, als hätte er so ein Substanzproblem. Mich erinnert das auch so ein bisschen an dieses Spiel, das, wo du ein Jahr lang oder sowas warten musst in Realtime, wo du so ein kleiner Gnom bist, der darauf wartet, dass sich eine Tür öffnet.
Ja, auch ein deutsches Spiel.
Ja. Oder zumindest deutschsprachiger Raum. Als es Lost Levels den Blog noch gab, habe ich ja so eine super witzige Rezension gemacht. Und dann geschrieben, diese Rezension erscheint in x Tagen und dann so ein Timer. Und dann war der irgendwann um und dann hat wirklich jemand eine Rezension verlangt. Die kam dann nicht, aber das ist okay.
Ja.
An dieses Spiel erinnert mich das. Vielleicht kommen wir ja noch drauf.
Ja.
Wie hieß denn, das war inspiriert von irgendeinem, der Captain Blaubeer gemacht hat?
Walter Mörs.
Ja.
Ja.
Inspired Game.
Das heißt aber nicht einfach die Under the Mountain oder sowas, ne?
Meine Güte.
Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Ja, aber sieht auf jeden Fall auch, also mich würde allein schon interessieren, was es mit dem Wortwitz im Titel auf sich hat.
Ne? Ich glaube. You're
late und URL8.
Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Wortwitz sein soll. Ich glaube, dass es einfach, wobei es muss ja einer sein.
Ja.
Vielleicht hatte da einfach jemand Bock drauf, das zu machen und da gab es keine weitere Bedeutung. Ich meine, es ergibt ja aber auch so Sinn, dass das U und das R, das würdest du ja eh groß schreiben, wenn du die Sachen groß schreibst, wie halt in einem Titel und das Late dann auch.
Ja, fair. Fair. Aber ja, spannend. Ist auf jeden Fall laut der HIO-Seite der entwickelnden Person das erste Spiel.
Ja.
Und Solo-EntwicklerIn. Ja, vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommt ja You're Later oder so. Das ist dann der zweite Teil.
You're on time.
Ja, you're on time, genau. Dann ist alles bunt und fröhlich und alle verstehen sich und es gibt kein Game Over Screen und so.
Ja.
Das ist dann you're on time. In einer anderen Welt quasi. Ja, spannend.
Oh, ich habe früher als Teenie oder noch früher in unserer Schulbibliothek so Bücher ausgeliehen. Just in Time.
Mhm.
Der heißt Just in Time.
Natürlich.
Und er ist just in time.
Okay. Habe
ich Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Das ist so ein Zeitreise-Kinderbuch gewesen. Das war toll.
Hm.
Naja, so viel dazu.
So viel dazu,
ja. Lässt es immer noch keine Ruhe, wie dieses Spiel hieß.
Ja, dann kannst du noch ein bisschen weiter recherchieren, wenn ich mein Spiel vorstelle, mein zweites Spiel.
Nee, das ist unhöflich. Ich höre das schon zu.
Okay. Und mit dem Point-and-Click-Hattrick breche, weil
Gott sei Dank.
Sword of the Sea ist dediziert, wie auch immer, kein Point-and-Click-Adventure oder sonstiges Point-and-Click-Spiel. In fact, ohne Controller macht dieses Spiel vermutlich sehr viel weniger Spaß. Also man braucht, würde ich sagen, Controller dafür. Es ist das neue Spiel von Giant Squid. Das Studio, das gegründet wurde von ehemaligen Journey-EntwicklerInnen. Damals, glaube ich, das Studio von Journey war Dead Game Company, glaube ich. Die ja auch Flower gemacht haben und Flow. Genau, und danach war natürlich, das ja mehr oder weniger eine Sony-Firma war und die ein bisschen eigenständiger sein wollten, haben sie sich abgespalten, Giant Squid, und ein eigenes Studio aufgemacht und haben dann als erstes Abzu veröffentlicht. Das, ja, Tauchspiel.
My beloved.
Ja, das Tauchspiel. Und dann das Spiel, das wahrscheinlich niemand gespielt hat, weil es als Apple Arcade Exclusive kam, The Pathless. Und jetzt eben Sword of the Sea, ein paar Jahre später. Und es gibt mal wieder, wie man es gewohnt ist von diesen Spielen, zero Dialog, zero Gesprochenes, sehr viel Vibe. Und es ist wieder ein Take auf Fortbewegung und Platforming auch. So, wie ja auch schon Abzu und Journey ja gewesen ist. Und dieses Mal ist es spannenderweise eine Kombination der Welten von Journey und Abzu. Das heißt, Sand und Wasser werden hier kombiniert. Man spielt einen sogenannten Wraith, was so viel übersetzt heißt wie Geist, mehr oder weniger. Und dieser Wraith ist eigentlich eine Art lebende Statue, weil am Anfang sieht man diese Statue irgendwo unter der Erde in so einem Sandloch stehen und dann tropft von der Decke ein einzelner Tropfen Wasser, tropft natürlich direkt auf den Wraith und auf einmal blaue Flammen im Kopf, blaue Augen gehen auf und der Wraith ist wieder am Leben und bekommt dann auch direkt so ein richtig nices Schwert mit so ganz vielen Runen und Glyphen drauf. Das ist aber nicht nur ein Schwert als, naja, Waffe, sondern auch eine Art Hoverboard. Also man steht dann auf diesem Schwert drauf und gleitet dann über die Sanddünenwellen, aber auch die normalen Wellen. Und das Spannende ist, dass in dieser Welt ist es immer so, also alles ist immer so im Fluss. Also die Dünen sind auch nicht irgendwie statisch, sondern bewegen sich halt immer so. Ne? Also ist alles sehr im Fluss. Und diese Welt war aber nicht immer eine Wüste. Letzten Endes hat ein Big Baddy, so eine Feuerschlange, Thor Amun heißt sie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig jetzt mir gemerkt habe. So eine Feuerschlange hat ja die Welt letzten Endes zerstört und alles irgendwie so in Wüste verwandelt. Und ja, vorher hat er eine Zivilisation gelebt, die eher so auf Wasser ausgelegt war. Also vielleicht ist das eben die direkte Connection zu Abzu, weil es gibt Reddit-Theorien, die sehr plausibel sind, dass einfach diese Spiele, abgesehen von Journey, weil wegen Rechten und so, dass alle Spiele seit Journey im selben Universum spielen. Vielleicht zu verschiedenen Zeitpunkten oder an verschiedenen Orten dieser Welt. Aber ja, gibt auf jeden Fall viel Überschneidungspunkte. Und natürlich ist es klar, dass man als Wraith, der irgendwie mit dieser alten Kultur in Verbindung steht, dann das Wasser zurückbringen muss in diese Welt. Also man muss das Wasser wieder fließen lassen mit seinem magischen Schwert. So, und dieses Schwert, auf dem man dann surft, das ist so eine Kombination eben aus Surfboard, Skateboard und Snowboard, so ein bisschen vom Vibe her, weil du kannst auch Tricks machen damit. Also auch so Spins und Flips und solche Geschichten. Und letzten Endes fährst du durch verschiedene Areale und musst dann eben an bestimmten Knotenpunkten mit so einem Portal interagieren, dass dann eben wieder Wasser durch die Welt fließt. Und du triffst auch relativ früh so eine recht mysteriöse Figur, die auch irgendwie so, die hat so einen langen Schal und auch so ein Schwert. Dann denkst du erst so, okay, ist das irgendwie jetzt mein Nemesis? Ist das irgendwie mein Gegner? Aber es stellt sich relativ schnell raus, dass diese Figur, zumindest wenn man der Augenpartie glauben kann, mit der Protagonistin aus The Pathless verwandt ist, weil sie die gleiche Augenpartie haben. Was wiederum die Theorie bestätigt, es ist alles eine Welt, es ist alles ein Universum.
Aber doch auch in Journey, ja, das zählt eigentlich nicht dazu, aber hat die Figur da nicht literally einen riesigen Schal um?
Ja, natürlich. Der Schal wird immer länger, ja, genau. Je höher du springen kannst, desto länger wird der Schal. Genau, ja. Also sehr viele Gemeinsamkeiten. Und natürlich ist die Aufgabe dann, letzten Endes findest du dann heraus, naja, dass du halt diese Feuerschlange irgendwie finden musst und besiegen musst und halt eben die Welt wieder zum ursprünglichen Zustand zurückbringen musst. So. Und mechanisch ist es genau wie alle anderen Spiele von The Game Company, beziehungsweise Giant Squid, eben so, es geht viel um so Flow States einfach. Also, dass du einfach immer in Bewegung bleibst, immer im Rhythmus bleibst, diese Welt durchsurfst in dem Fall, statt sie zu durchtauchen oder zu durchlaufen. Und genau, wie gesagt, manchmal musst du ein bisschen Plattformen auch und auch Tricks machen. Die sind aber, also das fühlt sich ein bisschen angetackert, aber vielleicht noch ein bisschen später mehr dazu. Manchmal musst du auch, ja, so Mini-Umgebungsrätsel lösen, indem du an einer Stelle des Levels so einen Wassertropfen aufsammelst, so einen großen, und den dann zu einem anderen Punkt irgendwie bringen musst, damit dann sich da irgendwie darum ein Tor öffnet. Und das ist halt wirklich, also richtig gut inszeniert, finde ich. Also es ist wirklich audiovisuell wieder on point. Soundtrack ist wieder von Austin Wintory, der natürlich auch für seine exzellenten Soundtracks bekannt ist. Es ist visuell enorm beeindruckend. Aber es ist halt, ich finde, die Gamey-Teile sind halt zu gamey. So, ich meine, okay, du hast den Punkt, dass du halt diese Wasserknotenpunkte aktivieren musst und dann jeder Punkt zum Beispiel für ein Schloss an einem großen Tor steht, das dann eben den Weg ins nächste Level freigibt. Also okay, klar, du musst diese Punkte finden, die sind irgendwo dann verteilt Und wenn du die aktivierst, dann öffnet sich halt das erste Schloss und dann brauchst du halt für das erste Tor vielleicht nur 2 Schlösser, für das zweite brauchst du dann irgendwie 4 Schlösser, die du aufmachen musst und so. Und was mich am meisten gestört hat, war, dass es eine Währung gibt in dem Spiel, eine Ingame-Währung. Und die verdienst du, indem du zum Beispiel bestimmte Sprünge landest oder bestimmte, naja, Sachen aufdeckst oder an so kleinen Punkten, also kleineren Wasserpunkten nur in so einem geringeren Radius Wasser irgendwie auftauchen lässt, dann kommen da so Glitzerdinger, die du dann eben aufsammeln musst. Und ein weiterer Weg, um die zu verdienen, ist eben so, naja, so Tony Hawk Pro Skater Abschnitte, wo du halt dann irgendwie so einen Time Trial Run hast, wo du in so einer Arena bist und dann Tricks machen musst und Kombos aufrechterhalten musst. Und wo ich denke so, hä? Wie passt das zu diesem Spiel? Wie passt das zu dem Konzept? Die Antwort ist gar nicht. Also es fühlt sich total wie so ein Fremdkörper an, der irgendwie so dran getackert ist, um halt noch irgendwie was Gamiges zu haben. Ja. Und ja, was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass zum Beispiel die Exposition, also in der Vergangenheit war das ja oft so, dass du irgendwie gar keine Exposition hattest, sondern wirklich nur Show, don't tell, ne?
Mhm.
Und hier hast du halt wirklich einfach so Texttafeln, also so Steintafeln, wo dann so ein Text draufsteht, die dann eben erklärt, so ja, das ist die Vergangenheit gewesen, das ist diese Kultur, dann vielleicht noch so ein Gedicht aus dieser Kultur und dann eben auch dieses Zusammenspiel Feuer und Wasser, was ja natürlich, ne, der Kernpunkt ist, die Feuerschlange und die Wasserkultur. So, ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen platt. So.
Das klingt so ein bisschen so, als hätte jemand das Vertrauen in das, was das Studio wirklich gut kann, verloren. So nach dem Motto, es sind jetzt wirklich viele Jahre vergangen, seit diese Spiele, naja, eigentlich nur wirklich gut funktioniert hat. So, ich meine, Zielgruppen haben sich auch verändert. Wollen die Leute wirklich genau sowas nochmal nur in Blau oder?
Was denn, das Wort ist Blau?
Ja, oder muss man was Gamiges einbauen? Gamer-mäßiges. Ich guck mal, wie viel Bewertung Abzu hat. Viele hatte das doch.
Ja, bestimmt. Das war auf jeden Fall auch ein Hit. Also.
Naja, 600.
Wirklich nur 600? Krass. Vielleicht auf Konsole mehr oder so.
Ich hätte auch gemeint, das war voll das krasse Ding damals.
Hm. Ja, also ich fand es halt echt ein bisschen schade, weil, wie gesagt, die Inszenierung, es gibt zum Beispiel auch so ein Level, weil dann auch, natürlich musst du dir auch die göttliche Macht von so 2 Schutzgöttern dieser Kultur mehr oder weniger die wiedererwecken, ein Hai und ein Delfin. Und es gibt dann eben auch so Level, wo du auf diesem Hai oder auf diesem Delfin reitest und dann da irgendwie durch dieses Level wirklich rast und irgendwie so 100 Meter in die Luft springst. Und das ist halt schon richtig geil. Das macht halt Spaß, das ist cool inszeniert, das ist ein richtig gutes Soundtracking dazu. Und dann bist du wieder so, dass du irgendwie über so 3 Plattformen hüpfen musst und dann irgendwie mit der leicht schwammigen Steuerung so gerade auf so einem Mini-Feld irgendwie landen musst und dann vielleicht noch deinen Tony Hawk Run absolvieren musst, damit du dann den nächsten Skill freischalten kannst, was im Endeffekt nur ist, ja, du kannst jetzt eine Trickart mehr oder du kannst ein bisschen höher springen. Und ich denke so, boah, ja, ach, hätte man auch weglassen können. Oder jetzt ein bisschen eleganter machen können, ne? Wie bei Journey halt, da kannst du ja auch Sachen einsammeln. Und dann hast du ja gesehen, ah, mein Schal wird länger. Und dann hast du irgendwie daraus Schlussfolgerung können, okay, wenn der Schal länger ist, dann ist ja irgendwas, hat sich verändert, das dann irgendwie anders funktioniert. Und dann war klar, ah, ich kann höher springen. So, und ich kann irgendwie an Punkte kommen, wo ich vielleicht vorher nicht rankam. Weil ich halt jetzt diesen längeren Schal habe, so. Und es ist halt wirklich zu viel erklärt in Sword of the Sea, finde ich. Und gerade diese Zwischendinger mit diesem Tony Hawk Pro Skater Ding und diesen Platforming Einschüben, die machen halt irgendwie, also die machen diesen Flow State einfach so ein bisschen kaputt, so, ne, weil du halt dann einfach nicht mehr ohne Pause diese Welt gleitest und irgendwie, wenn du das Wasser überall angestellt hast, sag ich mal, den Hahn aufgedreht hast, dann kommen da auch so, dann fliegen dann auch so Fische und durch die Luft, also so ein Wal schwiegt dann so vorbei oder so ein Rochen, auf die kannst du auch drauf springen, mit denen so ein bisschen durch die Gegend reiten und das ist halt cool, so, da brauchst du auch gar nicht viel Erklärung, da brauchst du nicht viel irgendwie, brauchst du nicht viele Verben, so.
Ja.
Mit denen du die Spielwelt manipulieren kannst, und das reicht halt auch schon so. Aber ja, kann natürlich sein, wie du sagst, dass sie sich gedacht haben, entweder das Vertrauen darin verloren, dass die Leute mit nochmal so einem Spiel irgendwie zufrieden sind, egal wie gut inszeniert es ist oder wie gut es aussieht. Klar, kann auch sein, dass die Devs gesagt haben, vielleicht haben wir selber mal Bock, was zu machen, irgendwie, dass nicht nur sowas ist. Aber
es ist ja auch total schwierig, rauszufinden, wie viel du nicht erzählen kannst und trotzdem kommt was an. Also da so eine Balance zu finden, ist ja super schwierig. Und ich finde, das setzt schon relativ viel Literacy voraus. Also einerseits so Medienkompetenz, Gaming-Kompetenz, aber auch so ein bisschen was Tiefergehendes. Und ich war letztens im Kino und am Film gesehen und dann sind so zwei Leute, deutlich älter als wir, aufgestanden. Es war ein Horrorfilm und haben gesagt, oh, der war ja scheiße, der war ja albern. Und ich saß da und ich konnte meinen Ohren nicht glauben, weil dieser Film, der war, ich weiß nicht, ob er gut war. Auf jeden Fall hat er ein paar Sachen extrem spannend gemacht. Aber du musst halt dich mit dem Medium und dem Genre ein bisschen auskennen und ein paar Verbindungen herstellen können, um das sehen zu können. Und das ist, glaube ich, also ich weiß, dass das bei Spielen genauso ist, dass du halt, um diese Verbindung herzustellen, zum Beispiel der Schall wird länger, es muss sich was getan haben. Dafür musst du ja so ein bisschen wissen, wie Spiele generell funktionieren. So, es gibt ja übergreifende Mechaniken, die immer wieder gleich sind oder ähnlich, ne, dass du halt auf Dinge schließen kannst. Und vielleicht ist das ja auch ein Versuch, eine jüngere Zielgruppe oder eine generell andere Zielgruppe mit reinzubringen in den Giant Squid Fanclub, indem man halt ein Spiel hat, das mehr von diesen klassischen Gameplay-mäßigen Elementen drin hat. Vielleicht ist es auch ein Versuch, um eine ältere Zielgruppe mit reinzubringen, die mit Tony Hawk aufgewachsen sind.
Vielleicht,
und das jetzt
wieder
erkennen. Ich sage ältere Zielgruppe. Ich hoffe, ich trete niemandem auf den Schlips damit.
Mir zum Beispiel,
ja.
Ja.
Also, was ich sagen will, ist, ich glaube, es braucht halt wirklich ein bisschen was, um sowas dann verstehen zu können und um so ein Spiel spielen und appreciaten zu können. Und vielleicht ist das hier so ein bisschen Mittelweg, der für Leute wie dich dann halt weniger funktioniert, aber vielleicht ist das so der Starting Point für andere, die dann einen leichteren Weg zu Abzu oder Journey oder so haben und damit bisher nichts anfangen konnten, weil sie es langweilig fanden, wie diese Boomer im Kino.
Ja, klar, ist natürlich sehr.
Ich hoffe, ich werde jetzt Boomern auf den Schlips getreten. Dass wir hier,
ich glaube, das ist okay,
unsere HörerInnen beleidigen.
Das ist okay. Weil Boomerism ist ja ein Mindset. Ich glaube, das Boomer-Mindset haben, glaube ich, wenige von unseren HörerInnen. Von daher ist es, glaube ich, okay. Ungeachtet des Alters.
Ja.
Ja, ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Natürlich ist es auch ein bisschen, es ist halt schwierig, ne? Weil wenn du halt nur Spiele gemacht hast, die im Indie-Elfenbeinturm leben, so, ist es halt, naja, da ist halt einfach so eine Erwartungshaltung da.
Ja.
Und wenn man dann halt so damit bricht, ja, also ich glaube, wenn es ein anderes Studio gemacht hätte, so, wo, keine Ahnung, zum Beispiel die, also gerade das Zusammenspiel so von so Soundtrack und visueller Inszenierung nicht so irgendwie so Bilder in den Kopf oder so ein Gefühl erzeugt, wie jetzt die ganzen Spiele von Giant Squid oder wie eben Journey, dann ist nochmal was anderes, glaube ich. Wenn du jetzt irgendwie sagst, wir haben jetzt hier ein neues Indie-Studio XY, da ist irgendwie so ein wiedererweckter Geist, der auf so einem Schwert surft und irgendwie Wasser in die Wüste gießt und dabei noch so ein paar coole Tony Hawk-Tricks macht, ein bisschen grindet, denke ich mir so, klingt irgendwie ganz witzig so. Aber es klingt halt nicht wie nach einem Spiel, was dieses Studio machen würde. Was man natürlich, aber wie gesagt, man kann das im Studio natürlich auch, also wenn die sagen, ja, wir haben keinen Bock mehr auf Only Show, Never Tell, fair, okay, aber dann kommt es halt vielleicht bei manchen Leuten, die mit den anderen Spielen was anfangen können, nicht mehr so an einfach. So.
Es ist aber auch, to be honest, a new problem, wenn du halt
wie immer, das ist ja alles sehr subjektiv, ne?
an dieses Studio hast und dann das Spiel denen nicht gerecht wird, weil es das nicht muss. Aber
ich weiß
trotzdem, was du meinst, ja.
Ja. Also, ich würde es, also es ist trotzdem keine Nicht-Empfehlung, weil, wie gesagt, allein optisch, also das Spiel hat einen Fotomodus und das ist eines der Spiele, wo man sagt, dieses Spiel braucht einen Fotomodus, so, und es hat einen Fotomodus. Und wie viele, weiß ich nicht, Desktop-Hintergründe da potenziell entstehen können aus diesem Spiel alleine, da sind die Möglichkeiten sehr, 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 sehr breit gefächert. Und das ist schon, also ja, es ist halt einfach, ich hätte mir gerne einfach vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen mehr Fokus auf das Filmische gewünscht. Weil es halt einfach viel wie ein Film inszeniert ist einfach. So, ne? Und aha. auch einfach, weil du sagst, weil du gemeint hast vorhin irgendwie Media Literacy, Medienkompetenz, um solche Sachen zu erkennen. Also das Grundprinzip des Spiels hat auch dieses Feuer gegen Wasser, Gut gegen Böse, das wird perfekt übermittelt. Da muss man nicht irgendwie Vorkenntnisse haben, weil es aber diese Feuerschlange irgendwo aufwacht, ist dann irgendwie der Soundtrack ganz anders, alles wird düster, überall ist Lava und so. Und vorher ist man so schön geglitten, so durch so eine schöne Wüste, so ein bisschen Wasser und hey, und Fische und cute. Und dann kommt da die Feuerschlange und so. Ja, also letzten Endes vielleicht einfach good on them, dass sie mal was anderes probiert haben, vielleicht für sich, auch wenn sie mich damit ein bisschen verloren haben. Aber immer noch, finde ich immer noch, kann man immer noch spielen. So, würde ich jetzt nicht generell sagen, sollte man nicht spielen. Kann man immer noch spielen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das nächste Giant Squid Game noch spielen werde, aber letzten Endes
ist ja auch
dann nur mein Problem, wie du sagtest.
Ja.
So.
Du, ne? Wir warten einfach mal ab, was da als nächstes kommt, würde ich sagen.
So, dauert dann wahrscheinlich auch wieder nur so 4 Jahre oder so, aber ja.
Ja.
Weil Abzu war 2015, glaube ich. The Parcel ist, glaube ich, 2019 oder so. Deswegen, das wird ein bisschen dauern.
Ja, lieber so, als irgendwie Grütze bekommen.
So. Was bestimmt keine Grütze ist, Christina, sind deine Fortschritte im Häkel-Game. Du hast ein Update für uns.
Ich habe ein kurzes Update, das in eine Serienempfehlung mündet.
Mhm.
Ich habe was Neues probiert, und zwar Tapestry. Gehäkelte, Wandteppich im weitesten Sinn. Ich weiß nicht, was Tapestry ist, ne? Bilder. Und ich glaube, meine Schwester hört diesen Podcast nicht. Und wenn doch, dann muss sie bitte jetzt sofort alles abschalten, weil ich habe ihr Geburtstagsgeschenk geübt.
Mhm.
Gucke, das ist es geworden.
Okay. Für alle, die nur zuhören, es ist ein blaues Huhn?
Ist das blaue Huhn aus Stardew Valley.
Ah, sehr gut, ja.
6 Farben. Weißt du, wie teuer 6 Farben sind? Ich habe da viel Geld gelassen. Das ist jetzt mein zweites kleines Huhn, was ich nicht alles gelernt habe. Es ist der einfachste Stich, den es gibt. Aber man sieht es hinten, es ist Kraut und Rüben hinten, weil du hast dann 6 Farben und überall hängen so Fäden raus und dann verheddern die sich und dann habe ich jetzt gelernt, den Faden einzuhäkeln, dass er hinten nicht so. Und dann wird es natürlich krumm und schief. Und ach, ich dachte eigentlich, ich mache da so schöne, weiß ich nicht, so einen Topfuntersetzer drauf. Mittlerweile glaube ich, eingerahmt, dass man es wirklich nicht von hinten sehen kann, ist die bessere Wahl.
Mhm.
Naja, das ist mein Fortschritt, wollte ich kurz zeigen. Ich bin ein bisschen stolz drauf, weil es schon sehr cute ist.
Ja, definitiv.
Und während ich das gemacht habe, habe ich weiter Criminal Minds geguckt.
Mhm.
Und dann irgendwann ist da was passiert. Und dann bin ich mal rausgegangen, habe auf Details geklickt und habe mich damit auseinandergesetzt. Und ich habe Criminal Minds, 2005 fing das an, ich glaube 2006 dann in Deutschland. Da habe ich angefangen, das zu gucken. Im zarten Alter von, wie alt war ich denn da, 13 oder sowas? Ich glaube. Und dann guckt man das ja immer mal wieder so und dann eine Zeit lang mehr und dann habe ich es Jahre komplett aus den Augen verloren und mal wieder irgendwo gesehen Und in der Zeit ist ja auch einfach viel passiert und auch was so das Fernsehverhalten von uns Menschen generell angeht. Dank technologischem Fortschritt und so weiter. Und ich habe jetzt, wie gesagt, endlich mal alles am Stück geguckt. Die 15 Staffeln, die es davon gab, 2005 bis 2020. 2022 fingen dann neue Folgen an. Staffel 16 oder die erste Staffel von Criminal Minds Evolution. Same, same. Es ist so ein bisschen Fanservice. Man ist ja auch mit den Charakteren gewachsen und die Besetzung ist halt, naja, größtenteils original, so die aus den letzten paar Staffeln. Da hat sich im Laufe dieser 15 Jahre sehr viel getan. Viele Charaktere sind gekommen und gegangen. Und das hatte unter anderem damit zu tun, dass, also die weiblichen Darstellerinnen waren extremst unterbezahlt, die ersten paar Staffeln, haben dann damit gedroht, die Serie zu verlassen. Einige wurden dann rausgeschrieben, weil ich glaube, CBS kein Geld mehr gegeben hat. Und dann gab es Fanproteste, dann wurden sie wieder reingeschrieben. Dann gab es Streit mit den Produzenten mit einigen Darstellern, die dann so von heute auf morgen aus den Episoden rausgeschrieben wurden. Da hat sich also viel verändert. Aber auch Fernsehgewohnheiten haben sich verändert. Früher hast du da mal so reingeguckt und du konntest der Folge folgen, auch wenn du die 1, 2, 5 Folgen davor nicht gesehen hast. Es gab wenig übergeordnete Erzählstränge, vielleicht so Beziehungen, die sich über Staffeln hinweg entwickelt haben oder dann ein Gegner pro Staffel, einen besonders bösartigen Serienmörder oder halt Politics. Falls irgendjemand diese Serie nicht kennt, Criminal Minds, das sind so Profiler beim FBI, die halt Serienmörder schnappen. Immer indem sie halt so ein Profile von dem erstellen. So, jetzt die neue Serie, Staffel 16 beziehungsweise Staffel 1, hat erstmal weniger Folgen. Und es ist eine zusammenhängende Geschichte, ein bisschen wie The Fall mit Gillian Anderson und dem Typ, der, glaube ich, in 50 Shades of Grey mitgespielt hat. Es war so ein irisch-britischer Thriller-Krimi-Serie, Netflix-Ding. Ganz hervorragend war das. So ein bisschen so war das jetzt. Ich würde behaupten, das eine wurde vom anderen inspiriert, ohne dass ich behaupten will, alle Krimis in diesem Format zu kennen. Aber dieses so ein längeres Format, wo man gleichzeitig die ermittelnden Personen und die Mörder begleitet auf der Reise, wie sie sich dann halt so annähern aneinander bis zu einer Eskalation, welcher Art auch immer. Das war vor einigen Jahren noch mehr, jetzt so ein bisschen weniger, ein sehr, sehr beliebtes Format, weil es das einfach überall gab. Und das neue Criminal Minds geht halt auch ein bisschen in diese Richtung. Hat auch damit zu tun, dass nach 15 Staffeln das Muster der Serien immer das gleiche wurde, was Sinn ergibt, damit die Menschen wissen, woran sie sind. Ne, wenn sie einschalten und in der Woche seit der letzten Folge die das meiste wieder vergessen haben, werden sie dann durch wiederkehrende Sprüche oder Motive wieder reingeholt in die Handlung und in das, was diese Serie ausmacht, dass es halt wirklich immer das gleiche Format war. Treffen sich irgendwie im Büro, kurzes Briefing, nochmal Briefing im Flieger, dann sind sie vor Ort und dann wird der Mörder gefasst. So. Hier sorgt jetzt das Binge-Watching dafür, dass solche Dialoge, wie sie damals notwendig waren, künstlich wirken. Vielleicht fällt mir das auch jetzt nur auf, weil ich ein bisschen mehr Media Literacy habe als mit 13. Aber früher war das halt so, oh, wir müssen nach New Orleans. Oh, gab es da nicht den und den Mörder? Ja, genau, das war der, der das und das gemacht hat. Ah ja, und das war der, wo wir das und das gemacht haben. Exakt, und die Situation gehen wir jetzt wieder. So redet ja kein Mensch. Und jetzt hast du halt, ich weiß nicht, ich glaube 10 Folgen in einer Staffel, wo das gar nicht mehr notwendig ist, weil es halt die eine Erzählung ist, die da erzählt wird. Was auch neu ist, ist, dass Bezug auf die Pandemie genommen wird. Wie gesagt, 2020 wurde angefangen zu filmen und Ende 2022 wurde es auch ausgestrahlt zuerst. Und Das sorgt dafür, dass die Serie zum ersten Mal in einer Zeit verortet wird. Das war vorher nicht der Fall. Du hast es so ein bisschen an den Charakteren erkannt, weil die schon sehr 2000er-mäßig aussahen am Anfang. Und das ist, finde ich, spannend. Und dadurch, durch all diese Sachen, durch dieses neue Format und diese neue Verortung, fühlt sich das an wie so ein Update für die Serie. Wobei mir jetzt beim Nochmalgucken auch aufgefallen ist, dass sich die Serie auch durchaus entwickelt hat und versucht hat, mehr oder weniger politisch korrekt zu sein. Also irgendwann mittendrin wird dann so aus heiterem Himmel fast Victim-Shaming erklärt. Da sagt dann eine Ermittlerin was und dann sagt sie, ja, ja, aber um das klarzustellen, ich möchte nicht Victim-Blaming betreiben, so, ne, sondern das und das, und dann ordnen die das ein. Und ich war total überrascht. Und ein anderer Moment ist, wo dann jemand sagt, ja, Stockholm-Syndrom, eigentlich konnte das nie nachhaltig nachgewiesen werden. Und der bessere Begriff ist Traumabindung oder Trauma-Bonding, um die Beziehung zwischen Täter und Opfer zu erklären, ohne direkt eine Wertung mit reinzubringen. Und es hat mich alles positiv überrascht. Und jetzt habe ich glaube, 6, 7 Folgen von dem neuen Criminal Minds geguckt. Und ich finde es richtig spannend. Ich finde es auch hardcore gruselig. Ich war letztens alleine zu Hause. Und dann hatte ich mein Telefon am Ladekabel. Das ist leider ein bisschen kurzes Kabel. Und dann habe ich das so vom Nachttisch genommen. Und ich war schon so ein bisschen im Einschlafen, aber hatte noch die Serie im Kopf, wo gerade so eine Home Invasion war. Und ich habe extra noch mal geguckt, ob das Schloss hier vor war. Und dann nehme ich so mein Telefon im Halbschlaf und dann hat das Kabel mich gestoppt. Und das hat sich aber so angefühlt, als wäre ich mit dem Telefon gegen was gestoßen. Und dann dachte ich, es steht jemand neben meinem Bett. Es war ganz schlimm. Und ich glaube aber, das ist gut an der Serie, weil sie ist wirklich spannend. Und man hat so ein paar Charaktere, wie gesagt, die jetzt wieder da sind. Ich glaube, weil es durchaus erfolgreich ist, wurde jetzt gerade für die dritte Staffel, glaube ich, verlängert. Nee, für die vierte sogar schon. Na, irgendwie sowas. Haben jetzt auch noch mehr von den alten Charakteren gesagt, dass sie wieder dazukommen. Man hat die auch nirgendwo anders gesehen und das ist jetzt so eine Cash-Grab-Opportunity, aber so, you go for it. Und ja, ich finde, das war ein sehr schönes Beispiel jetzt für mich einfach, mal so Fernsehen zu beobachten, am Beispiel von einer Serie, die wirklich so lange läuft. Und ich glaube, Big Bang Theory ist eine Serie, die auch viele Rekorde gebrochen hat, was so Laufzeit anging. Ja, die ist jetzt nicht so wahnsinnig gut gealtert, finde ich. Da fand ich das hier ein besseres Beispiel. Und es war total faszinierend irgendwie. Es war so ein Throwback mit den alten Folgen. Mich direkt wieder wie ein Teenie gefühlt. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich würde es empfehlen. Meine Mutter hat mir das empfohlen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich was empfehlen würde, was sie mir empfohlen hat. No offense. Aber hier sind wir. Ist eine gute Serie einfach.
Ja, kannst du mal sehen. Ja, es wäre doch der bessere Weg, dann einfach, also, das unter einem, ja, unter einem neuen Namen zu soft zu rebooten,
ja,
anstatt dass man dann nochmal 5 Staffeln irgendwie dranhängt, wo es dann irgendwie vielleicht sich einfach auserzählt hat. Und ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Weg. Und auch besser als diese soft Reboots, wo man sagt, man hat irgendwie, man hat CSI, aber dann hat die CSI Miami, CSI New York. Ja. Aber selbes Schema, das ist dann eher so eine Adaption. Aber statt zu sagen, okay, wir nehmen irgendwie die Grundidee, wir nehmen den Cast und wir machen da irgendwie neues Pacing dran, neuen Conceit. Finde ich smart, finde ich gut.
Ja, finde ich auch smart. Und das alles andere würde auch überhaupt nicht mehr in diese Zeit jetzt gerade passen, wie wir so Serien gucken.
Ja.
Und ich finde, bei manchen Serien, denen merkt man an, dass sie so fürs Binge-Watchen gemacht wurden. Hier auch. Aber ich finde es hier angenehmer als so, mir fallen Ratched und Queen's Gambit ein, die so, naja, ein bisschen längere Filme auch sein könnten vielleicht.
Ja.
Auch wenn die schon gut waren, aber auch so, Die haben dieses Serienformat ein bisschen zu weit von der Idee einer Serie weggetragen, finde ich. Mhm. Und einfach mal Serien wieder gucken auch. Vielleicht mache ich das einfach mal mehr. Nicht, dass ich es jetzt nicht genug gemacht hätte. Ja.
Also, ne, wie schon letztes Mal festgehalten, wenn die Herbstmonate kommen und man Häkelprojekte hat, ist Serienzeit.
Ja. Das stimmt. Ja, ich habe ja noch ein bisschen, bis meine Schwester Geburtstag hat, ein paar kleine Hühner kann ich noch häkeln.
Ja, genau. Ja, und neben Serienzeit ist natürlich auch der Herbst Podcast-Hörzeit und Videocast-Guckzeit. Das heißt, wenn ihr mögt, bleibt uns auch gerne die kommenden Monate treu. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt oder gesehen habt, dann teilt den Podcast/Videocast gerne mit eurer Gang und lasst uns bei Apple Podcasts gerne Sterne und Bewertungen da und bei YouTube auch sehr gerne Kommentare, den Daumen, drückt die Glocke, was man alles so macht, ne, auf diesem Kanal. Alle unsere Episoden findet ihr natürlich auch auf lostlevels.de. Wenn ihr einen Überblick haben wollt, wo man uns überall abonnieren kann, dann geht ihr auf lostlevels.de/subscribe. Und dann seht ihr dann Übersicht, wo es uns überall gibt. Dieser Apple Podcasts, YouTube, Blue Sky, etc. Aber natürlich.
Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben.
Ja, ich wusste es auch erst. Ich habe es auch erst rausgefunden vor ein paar Wochen tatsächlich. Und dachte mir, wow, ich klopfe es mir jetzt hier rein. Wenn ihr aber klickfaul seid und uns nur auf Blue Sky folgen wollt oder auf YouTube, dann findet ihr uns bei ersterem unter @lostlevels.de und bei zweiterem unter /lostlevels. Christina, ja. Wo bist du im Netz unterwegs?
Fast überall unter @chrissykills und ich nehme, falls jemand das schon wusste, wo ich unterwegs bin und sich vor diesem Endgeplänkel aus dem Podcast ausgeklickt hat, nehme ich da gerne semi-wütende Nachrichten entgegen, aber ich kann jetzt zum Ende auflösen, wie das Spiel heißt, das wir gesucht haben. The Longing.
The Longing. Natürlich. Ja. Sehr gut.
Ich meine, ich klicke bei so Endgeplänkel immer schon weg, falls es jemand auch getan hat. So, schreibt mir eine böse Nachricht irgendwo. Das ist The Longing natürlich heißt, was wir hätten wissen sollen. Aber
ja, genau. Fake Indie Gamers. Die Longing den Namen nicht kennen. Genau, mich findet ihr im kompletten Netz unter Thunderbird, ZANDTER, Bird wie der Vogel. Vielen Dank natürlich wie immer an Pete Lectro für Intro und Outro des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Kanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker. Und bis zum nächsten Mal.